Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Wirtschaftsversprechen Deutschland. Und heute treffen wir uns hier zu einem ganz besonderen Special, denn es geht um die Generationen im Wandel. Heute sind wir bei Rossmann zu Gast und ich freue mich ganz besonders, Dirk und Rahil Rossmann begrüßen zu dürfen und auch meinen Interviewgast, der mich begleitet bei diesem Special, Carsten Bergmann. Herzlich willkommen in die Runde.
Hallo.
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 Ich freue mich, dass wir hier zusammengekommen sind, um so ein bisschen über das Thema Generation im Wandel zu sprechen, Nachfolge, aber auch so ein bisschen, was die letzten Jahre passiert ist, beziehungsweise auch was noch vor Rossmann liegt, wenn wir nach vorne gucken, auch in Richtung Zukunft. Bevor wir das aber tun, würde ich einmal ganz kurz den Ball zu euch rüberwerfen. Ich glaube, Rossmann kennt jeder, euch persönlich vielleicht nicht ganz so gut. Dementsprechend sagt doch mal ein, zwei Sätze zu eurer Person, bevor wir dann nochmal zur Geschichte kommen.
Zwei Sätze. Ich bin Tennisspieler, Schachspieler, Skatspieler, Ehemann, Vater von zwei Söhnen. Recht glücklich, recht gesund. Ich werde am Samstag 78 und warte der Dinge, die da jetzt noch vorkommen.
Ich bin 39, ja. Spiele auch Skat, Tennis, was für ein Zufall. Ja. Und Schach, wie mein Vater. Ja. Reiner Zufall. Ja. Bin Gesprecher der Geschäftsführung bei Rossmann seit 2021, habe auch zwei Kinder, lebe hier auch in der Region Hannover.
Wir fangen ja das Podcast-Element immer mit einem kleinen Spiel an, um unsere Gäste mal so ein bisschen auf die etwas andere Art und Weise kennenzulernen. Das Spiel lautet One Truth and One Lie, also zwei Anekdoten aus eurem Leben, wovon eine Geschichte wahr ist und wovon eine gelogen ist.
Ich kann ja mal eine Anekdote erzählen, eine ganz kurze. Ich war letzte Woche, vielleicht ist es ja gelogen, wir wissen es nicht, aber ich gebe es mal an. Letzte Woche in der KM-Wirt-Ausstellung in Nähe von Neckarsulm und die Kassiererin sagte zu mir, ach, Sie kommen aus Hannover, interessant, wir haben ein Heim für die Busenschnecke. Und ich meinte, was, welche Busenschnecke? Ja, die Busenschnecke aus Hannover. Und dann habe ich recherchiert und da gab es mal vor 4 Jahren einen großen Aufschrei über die Kunstfreiheit in Hannover. Da hatte nämlich unser letzter Regionspräsident Hauke Jagau einen Gartenbaubetrieb kritisiert dafür, dass sie eine sexistische Schnecke mit Busen auf allen Östra-Fahrzeugen abgebildet haben. Ob das jetzt wahr oder nicht wahr ist, dürfen die Zuhörer entscheiden.
Haben Sie auch eine Anekdote für uns noch mit parat?
Mir fällt so spontan nichts ein. Ich habe drei Sachen, die ich gleichzeitig erzählen wollte. Aber eine ist so peinlich wie die andere. Ich habe einen Hang dazu, mich selbst auf den Arm zu nehmen. Und ich bin überhaupt nicht ironisch, aber sehr stark mit mir selbst ironisch. Das ist jetzt eine Spezialität von mir. Deshalb ist das für Journalisten oft auch ein bisschen schwierig, weil irgendwann denken die, was meint der eigentlich? Ja, also ich war letzte Woche, es ist jetzt nichts Spektakuläres, aber mit einem Freund, der mir schon mehrmals versichert hat, dass er im Goethehaus in Weimar war. Aber wir waren letzte Woche in Weimar und der war mit mir im Goethehaus. Ich dachte, es wäre schon zu, aber es war gar nicht zu. Die wollen das ja irgendwann schließen. Mhm. Und der war so fasziniert vom Goethehaus. Und da dachte ich, na, hat er mir nicht selbst seit Jahren erzählt, dass er das kennt? Er war definitiv das erste Mal da. Und dieses Goethehaus in Weimar ist einfach unglaublich, ja. Weil das wurde 1832, ist Goethe gestorben. Und im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, ist alles eingelagert worden. Und es wird versichert, dass alle Einrichtungsgegenstände, alles, die ganzen Sammlungen, die Bilder, Goethe hat ja alles Kopien gehabt. Der hat nicht Originale gesammelt, das hat alles Kopien gehabt. Und das zu sehen, wie im Grunde genommen Goethe 1832 an seinem Todestag dieses Haus verlassen hat und wie das heute aussieht und man betritt noch Salve, also das heißt Willkommen, man betritt noch heute dieses Haus, so wie es 1832 aussah und das ist wirklich, also mein Freund, der, ich spreche ihn nicht drauf an und der wird wahrscheinlich dieses Podcast nicht hören, deshalb bin ich so leichtsinnig, das jetzt zu erzählen, ist keine große Anekdote, aber das ist mir jetzt spontan in den Kopf gekommen.
Also Busenschnecke und Goethehaus.
Ja. Busenschnecke und Goethehaus.
Ja, schön.
Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt schon mal angespitzt. Ja. Das ist journalistische weiß, denke, Neugierde.
Also meine Geschichte ist jetzt wahr, die ist nicht erlogen. Im Lügen habe ich Schwierigkeiten, weil ich mache das so wenig. Ja? Ja. Ich bin so trottelig ehrlich. Lügen, das ist schon ein bisschen schwieriger für mich.
Dann kann ja die Busenschnecke ja nur falsch gewesen sein.
Ich glaube, dass beide Geschichten wahr sind.
Ja.
Hätte ich jetzt tatsächlich auch getippt, obwohl, ja gut, wir lösen nachher nochmal aus, ob vielleicht die Busenstecke tatsächlich
ich geh noch mal ins Archiv ein Fake
war. Du gehst ins Archiv, ja, was Hauke Jagger so damals verzapft hat.
Die Rossmanns können nicht lügen.
Ja, das erste Ergebnis, da haben wir doch schon mal die Titelzeile.
Haben gut. Schwierigkeiten zu lügen. Das
Schwierigkeiten oder können nicht lügen?
Wir können einfach nicht lügen.
Na gut, dann haben wir vielleicht noch, müssen wir noch mal an dem Frageprotokoll noch mal ein bisschen ran.
Also ich merke das schon, wenn ich meine Frau anlüge, dann mache ich das so unprofessionell, dass sie sagt, da stimmt was. Also lügen ist ja auch eine Kunst. Es gibt Leute, die können toll lügen, muss man mal sagen. Ne? Aber irgendwie lügen kann ich gar nicht. Ne?
Lügen muss gekonnt sein.
Lasst uns über Rossmann reden, über die Firma Rossmann. Rossmann ist ein Global Player, zweifelsfrei. Wie würdest du, Raul, mal mit dir anzufangen, wie würdest du das Geschäftsmodell von Rossmann in wenigen Worten zusammenfassen?
Rossmann ist ein Drogeriemarkt, der eigentlich das Lebensnotwendige mit dem lebenserfreulichen Dingen, Produkten verbindet. Ich würde nicht sagen, dass bei Rossmann alles überflüssig ist. Mhm. Manchmal wird das uns nahegelegt, aber es gibt, finde ich, viele Kulturerrungenschaften vom Haartrockner, der uns dafür schützt, im Winter eine Erkältung zu bekommen, bis zur Seife, die einfach wirklich wichtige Produkte unseres alltäglichen Lebens sind. Und natürlich gibt es auch unnützen Kram, gar keine Frage, aber dieses Unnütze trägt manchmal halt auch zu bestimmten Pflegeroutinen bei und auch zu einem vielleicht etwas schöneren Leben, zumindest manchmal auch, ein etwas schönerem Leben, unbedarfterem Leben. Und das ist unser Geschäftsmodell, dass wir immer wieder dann natürlich auf der Suche sind, halt auch diese Produktwelt weiterzuentwickeln, um Neuheiten zu ergänzen, die auch gesucht werden. Und natürlich gibt es, Trend ist vielleicht ein bisschen zu oberflächlich formuliert, aber Trends wie auch Nachhaltigkeit, das ist natürlich das eine große bestimmende Thema, wo wir immer klassisch immer sehr gut aufgestellt waren, weil wir keine konventionellen Lebensmittel verkaufen, sondern nur Bio-Lebensmittel oder überwiegend Teil Bio-Lebensmittel. Zum anderen gibt es natürlich aber auch Trends in der dekorativen Kosmetik, wie jetzt dieses absolute Hype-Thema 11, was bei uns wie eine Bombe eingeschlagen ist. Also das bewegt uns natürlich ganz massiv. Ne?
Wie ist auf der anderen Seite in den letzten Jahren mehr oder weniger die Nachfolge tatsächlich passiert? Wann wurde tatsächlich angefangen, darüber nachzudenken, zu gestalten, zu schauen, wie die Nachfolge erfolgen kann? War schon immer klar, dass Raul, dass du mehr oder weniger in diese Nachfolge sozusagen eintrittst? Sind ja mehrere Familienmitglieder sozusagen ja auch Teil der Organisation oder gab es auch mal andere Konstellationen? Wir waren jetzt ja vor kurzem auch bei Kienbaum, wo eine Co-CEO eingestellt worden ist oder andere Konstellationen auch da sind. Wie ist hier der Nachfolgeprozess so ein bisschen ins Laufen gekommen?
Sag du es mal.
Ich kann ja nicht darüber jetzt nachsinnieren, weil mein Vater das erste Mal drüber nachgedacht hat. Für mich war mit dem Eintritt hier ins Unternehmen, also ich habe ja mein duales Studium unter anderem auch bei Rossmann gemacht, dann habe ich 2010 meinen ersten Fachbereich übernommen als Abteilungsleiter und mir hat das damals richtig Spaß gemacht. Also es war natürlich die ersten ein, zwei Jahre auch schwierig, gar keine Frage, anzukommen, das Vertrauen der Mitarbeiter auch zu gewinnen. Das war auch eine schwierige Phase in der Zeit, aber irgendwann merkt man, dass man einen Unterschied macht und halt auch was zur Weiterentwicklung von Rossmann beitragen kann. Und ich glaube, das hat meine Mutter, die auch Geschäftsführerin immer ist, und auch mein Vater sehr wohlwollend gesehen, dass ich da sehr engagiert bin, glaube ich, und dass ich auch immer Lust auf mehr hatte. Das habe ich auch signalisiert und dann kam 2015 ja der Schritt in die Geschäftsführung mit 29 Jahren und ich glaube, dann war der Pfad dann auch gelegt. Mhm. Und dann war eigentlich, lag es ja eher an meinem Vater zu sagen, wann kann er loslassen, ne?
Naja, es kam ja was sehr Glückliches dazu, was auch nicht in allen Familien so ist, dass der ältere Sohn, der Daniel, der auch in der Firma ist und für Expansion verantwortlich ist, Immobilien, das ist mittlerweile auch ein großer Bereich geworden, dass der von Anfang an signalisierte, ja, einen Bereich gerne, mache ich gerne, aber die Gesamtverantwortung will ich nicht. Das bedeutet ja auch im Umkehrschluss weniger Freizeit, vielleicht auch mehr Stress. Und das war also klar, denn ziemlich früh klar, dass Raul mal die Nummer eins wird. Aber das Ganze wurde natürlich dadurch erleichtert, dass als Raul hier anfing zu arbeiten nach seinem dualen Studium, er sehr schnell gezeigt hat, dass er eine sehr gute Auffassungsgabe hat, dass er sehr gut mit anderen Menschen kann, dass er eine klare Sprache hat und dass er im Grunde genommen wirklich gute Voraussetzungen, ich wollte schon eben sagen ideal, aber das ist immer ein bisschen übergriffig, wenn man so weit geht, aber wirklich die besten Voraussetzungen hat, der Aufgabe gerecht zu werden und die ganzen letzten 6, 7 Jahre, seitdem Raul hier Verantwortung hat, haben wir hervorragende Geschäftsentwicklungszahlen.
Also ich bin seit 10 Jahren nichts in der Geschäftsführung.
Aber die alleinige Verantwortung hast du erst seit so.
Nee, seit 3 Jahren, ja, quasi. Oder seit 2 Jahren, seit
21. Das ist so, für die Medien war es so, aber der Übergang hat sich schon vorher vollzogen.
Ja. Raul
hat schon
deshalb sagt ja auch 10
den
Jahre
Einkauf geleitet und so weiter. Und
ja, ist schon allerdings dann.
Das bis heute teilen wir uns das auf. Es gibt ja nicht die Drogeriemärkte nur, es gibt auch die Beteiligungsgesellschaft. Mhm. Wir haben bei Kali und Salz, bei Arubis und was weiß ich, auch ziemlich große Aktienpakete und das manage ich und da lässt mich Raul völlig in Ruhe und auch Daniel sagt, Papa, du machst das gut, mach das mal weiter. Also wir haben schon immer hier die Arbeit aufgeteilt. Meine Frau hat die Non-Food-Welt gemacht, diese von Rossmann Ideenwelt, kennen Sie, wenn Sie in den Laden kommen, sehen Sie das. Die hat das verantwortlich gemacht seit vielen Jahren. Also wir sind alle irgendwo. Wir sitzen alle im Boot und der eine rudert und der andere macht was anderes. Jeder hat seine Aufgabe und jeder ist Teil dieser Gemeinschaft.
Das Wirtschaftsversprechen Deutschland lebt von euch. Von euren Gedanken, eurer Neugier und eurer Unterstützung. Wenn ihr also etwas aus den Gesprächen mitnehmt, inspiriert werdet oder neue Perspektiven entdeckt, was ich absolut hoffe, denn dafür machen wir das Ganze auch, dann habe ich eine Bitte. Abonniert den Podcast und schenkt uns eine Top-Bewertung. Denn dann haben wir die Chance, das Wirtschaftsversprechen Deutschland täglich zu verbessern und auf das nächste Level zu bringen. Ich sage danke dafür und weiter geht die Reise. Was ich total spannend finde, ist die Aussage, dass sich auch damals Daniel ganz klar positioniert hat, sage ich jetzt mal, zu sagen, ich möchte einen Bereich, ich möchte das, aber diese gesamte größere Verantwortung möchte ich nicht. Raul, wie fühlt sich das auf der anderen Seite für dich an? Ist es ein herausforderndes Gefühl, also auch dieser für so viele Mitarbeiter, so viele Verantwortungen, so viele Themen sozusagen da auch in die Nachfolge reinzubekommen oder denkst du dir eher so, eigentlich war es ein ganz guter Prozess. Ich bin seit Jahren dabei. Das wurde
also ich kenne ja viele mehr. Andere Familienunternehmer und deshalb kann ich mit Fug und Recht behaupten, dass das bei uns sehr gut abgelaufen ist, der ganze Übergangsprozess. Und ich entdecke ja heute immer noch meine Möglichkeiten, ne? Also und auch Freiheiten, die ich habe. Das ist im Vergleich zu vielen anderen Familienunternehmern, die sich das mit anderen Geschwistern teilen müssen, wo der Kreis der Gesellschafter deutlich größer ist, ja, oder wo halt auch andere Investoren zum Beispiel mit beteiligt sind. Es ist ja bei uns alles eine Idealkonstellation in der Hinsicht. Das wird sicherlich in der nächsten Generation dann auch schwerer werden, ja. Da rücken dann einige nach. Mal schauen, wie klar das dann noch ist, ja, und vielleicht werfen auch mehr als nur einer oder zwei ihren Hut in den Ring. Also dann das gute Verhältnis auch zu meinen Eltern, insbesondere, dass meine Mutter auch mit im Unternehmen war. Das ist ja auch ganz gut, ja, wenn wir uns mal behakt haben, dass natürlich dann mit meinem Bruder und meiner Mutter wiederum auch, sagen wir mal, Mediatoren da waren, die dann auch vermitteln konnten, ne? Auch ein Faktor. Also da gibt es ganz viele, finde ich, Kriterien, die darüber mitbestimmen, ob etwas gut oder nicht läuft. Und ich bin ja schon, also Anfang, wie gesagt, 2010 in die Einkaufsschiene zu gehen, war irgendwie für mich schon unbequem, ja, aber war genau richtig, weil eigentlich so ein Unternehmen besteht aus zwei großen Motorblöcken. Ja, das eine ist das ganze Bereich Einkauf, Marketing, also weil das quasi das ist, was in Richtung Kunden geht, ja, also so wie wir uns nach außen hin zeigen, präsentieren, das, was wir anbieten. Und das andere ist der andere Motorblock, was passiert im Inneren. Und das ist natürlich IT, Logistik, Vertrieb, das sind die anderen groß. Und da habe ich auch mit Michael Rüberg, mit unserem wir haben ja noch zwei familienfremde Geschäftsführer, auch einen tollen Sparingspartner, sodass diese Aufteilung, ohne dass die jetzt gewollt oder gewünscht war von Anfang an, eigentlich auch sehr organisch gewachsen ist und auch sehr gut funktioniert, weil natürlich muss man sich das aufteilen bei der Größe, aber es ist wichtig auch, dass dann die richtigen Bereiche zueinander gehören, ne? Und einem Verständnis auch folgen, einer Strategie.
Ich will noch mal etwas ergänzen zum Thema Übergang. Weil ich war vor einem halben Jahr in Halle in der Uni, da waren ein paar hundert Unternehmer und Menschen, die in der Uni arbeiten. Und da fragte mich ein vielleicht 70, 75-jähriger Unternehmer, warum klappt, hat das bei Ihnen alles so gut funktioniert und in seinem Betrieb hätte es, also auch er wäre auch Vater, das hätte nicht so geklappt und er kennt auch viele, wo es nicht geklappt hat. Warum klappt das so? Und da habe ich ein Wort gesagt, da haben viele Leute gedacht, ist der jetzt ein bisschen oberflächlich oder banal oder dumm oder so. Ich habe nur gesagt, das hat was mit Liebe zu tun. Und jetzt denken Sie mal darüber nach, was ich sage. Wenn in einer Familie es wirklich klar ist, dass es etwas gibt, was viel wichtiger ist als Egoismus, als Geld, als, sondern das Wichtigste ist, wenn Sie eine gute Ehe führen oder tolle Freunde haben oder so, dann ist das ein Schatz. Und wir haben zumindest so viel Wissen vom Leben, dass wir alle wissen, ob Raul das ist, ob Daniel das ist, ob das die Alice Rossmann ist, ob ich das bin, dass es eins das Allerwichtigste ist, dass wir uns verstehen und dass wir nicht für irgendeinen kleinlichen Vorteil oder für eine kleinliche Sache, ja, wir hatten die letzten 14 Tage einen Punkt, da war ich erst ein bisschen emotional. Ich sage, deshalb soll ich zum Notar gehen und so. Ich sag euch nicht, was es ist, wäre ein anderes Thema. Aber dann habe ich nachmittags drüber nachgedacht, habe Raul angerufen und gesagt, okay, dann gehen wir zum Notar. Ist für mich ein bisschen überflüssig, das Ganze. Mhm. Aber dann habe ich es gemacht. Also es gibt Dinge, die viel wichtiger sind, als irgendwie den letzten Euro in einer Erbschaft zu kriegen. Also das ist das Miteinander. Und wir haben heute nicht nur ein gutes Miteinander unter diesen vier Personen, sondern Daniel hat eine Familie gegründet mittlerweile mit 3 Kindern, aber 2 Kinder, soll nicht so viel über Kinder reden, weiß ich. Aber da gibt es Enkelkinder, da gibt es noch andere ganz, ganz enge Freunde, die praktisch mit zur Familie gehören. Und mal zu überlegen, sowas zu haben. Ich spiele jeden Montag Tennis, jeden Montag spiele ich auch mit Freunden, dann auch mit anderen Freunden Skat. Also so etwas alles zu besitzen. Wir haben weder Häuser im Ausland, noch haben wir eine Yacht, noch haben wir einen Privatflieger. Das brauchen wir alles nicht. Aber was wir dringend brauchen, jeden Tag, und das haben wir auch unseren Mitarbeitern irgendwie immer vermittelt, wir brauchen ein gutes Miteinander. Dafür kämpfen wir. Und das ist uns im Zweifelsfall wichtiger. Und wenn ich dieses Wort Liebe da gesagt habe, hätten die Menschen einfach in diesen Familienunternehmen einen besseren Kontakt miteinander, würden sie sich besser verstehen, hätten sie vielleicht mal Erich Fromm gelesen, Die Kunst der Liebe, dann würden sie verstehen, dass es das Wichtigste ist. Und wenn das wirklich das Wichtigste ist, dann streitet man sich nicht auch um irgendein Privileg oder so. Aber auf der anderen Seite, Herr Goethe, Herr Bergmann, habe ich auch ganz klar gemacht mit, als die 18 wurden, die Söhne. Ihr könnt hier einen VW Golf fahren oder so. Andere Leute haben nicht so viel Geld wie wir. Wir halten die Kirche. Ihr werdet jetzt nicht hungern und ich bin auch nicht geizig, aber alles gemach. Und wir zeigen hier nicht so, dass wir die Protzhansis sind von gegenüber, sondern wir sind dankbar für unseren Erfolg. Wir sind dankbar für so viele tolle Mitarbeiter, die ja auch das hier erwirtschaften mit uns gemeinsam. Und deshalb hat das was mit Liebe zu tun, auch mit unserer Einstellung zum Leben und zur Welt.
Im Grunde, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben Familienwerte in die Unternehmenskultur 1:1 übertragen, in die Familien. Also Familie ist gleich Firma und so treten Sie auch.
Das geht jetzt schon in Richtung Angeberei. Genau zuhören. Ja. Jetzt wird sehr, sehr wichtig. Die größte Wirtschaftszeitung der Welt, Forbes, ermittelt seit vielen Jahren, jedes Jahr, die besten Arbeitgeber auf unserem Planeten. Wir sind im Jahre 23, für dieses Jahr habe ich noch keine Zahlen, gibt es neue Zahlen, 23, der drittbeste Arbeitgeber laut Forbes in Deutschland. Nach BMW, die sind Nummer 1, nach Adidas Nummer 2, Rossmann Nummer 3. Von allen Unternehmen in Deutschland, aufgrund tausender Interviews, die machen. Und wir sind auf unserem Planeten, laut Forbes, stehen wir von den 750 größten Unternehmen, sind wir Platz 16. Entschuldigen Sie, dass ich das jetzt so explizit sage, aber darauf sind wir stolz.
Und das
hat was mit Kultur zu tun. Ja. Das hat auch was mit Liebe zu tun. Und nicht, dass wir jetzt Menschen sagen, ihr müsst Höchstleistung bringen. Nein, wir als Führung, als die Geschäftsführung, wir müssen auch Höchstleistung bringen und gemeinsam einen Schuh draus. Wenn aber die Mitarbeiter das Gefühl haben, also die Familie geht nicht als Vorbild voran, dann würden die auch nicht so mitziehen. Also wir müssen immer irgendwo Vorbild sein.
Es ist ja auch ein ganz, ganz interessanter Punkt tatsächlich. Auf der anderen Seite, was sind Kriterien, die tatsächlich für euch ganz persönlich wichtig sind? Also das eine ist ja, im Forbes-Magazin wird es ja auch wahrscheinlich bestimmte Kriterien geben im Interview, warum Rossmann, als eine so beliebte Organisation wahrgenommen wird, in Mitarbeitern, aber auch im Umfeld und so weiter. Was ist für euch ganz persönlich wichtig? Also was bedeutet für euch am Ende Erfolg? Erfolg für die Firma, Erfolg persönlich. Was ist das für
also
euch,
das
nicht für die
so
Firma?
Ich würde das schon so ein bisschen trennen. Ja? Mhm. Weil Unternehmenskultur ist für mich nicht, das ist ein reiner Selbstzweck und dient nicht dem höheren wirtschaftlichen Interessen. Also das wird immer so schnell zusammengeworfen. Mhm. Wir haben eine tolle Unternehmenskultur und sind deshalb erfolgreich. Es gibt sau viele Unternehmen, die ganz furchtbare Unternehmenskultur haben, trotzdem
die
sehr erfolgreich
top erfolgreich,
sind,
ja. Also, ja.
Und das ist auch nicht, wie gesagt, für mich irgendwie Antrieb. Mein Antrieb ist, ich komme gerne ins Unternehmen, weil ich irgendwie auch Menschen mag, ja, und ich möchte auch irgendwie, dass die Menschen gerne mit mir zusammenarbeiten, ja, und ich nicht das Gefühl habe, die reden nur mit mir, weil sie Angst haben oder weil ich sie dafür bezahle. Also es hat ja auch ganz viel auch so mit den eigenen und Selbstbedürfnissen auch zu tun, und ich möchte einfach auch mich wohlfühlen da, wo ich bin, und auch Mensch sein können, ja, und das kann ich nur, wenn ich in einer Umgebung arbeite, in dem ich auch anderen vertrauen kann, in dem ich auch verbal mal auch mal mich versprechen darf, aber trotzdem richtig verstanden werde dann, ja, das ist auch so wichtig, finde ich, was ja auch in der Politik nicht gelingt oder in feindlichen Umgebungen, dass man das Richtige meint, es falsch formuliert und dann wird man mit Absicht halt auch falsch verstanden. Und neulich sagte mal ein Mitarbeiter, wir sind ein glücklicher Haufen. Fand ich total süß. Irgendwie, da sitzt so vor 50 Kollegen.
Ja.
Also, weil doch viele irgendwie, Rossmann, in der Zentrale, ich will das immer sagen, es gibt viele Mitarbeiter, die auch manchmal sehr frustriert aus der Filiale zurückschreiben und so weiter. Mhm. Ja, weil es auch natürlich, wir wissen auch, dass immer mehr Kunden leider sehr übergriffig sind. Das ist ein wachsendes Problem in unserer Gesellschaft. Ich kann mich nicht für jeden Filialleiter und jeden Bezirksleiter verbürgen. Natürlich ist das unser Job, unsere Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das, was wir hier in der Zentrale größtenteils leben, dass sich das natürlich auch außen trägt. Das ist ja auch ein Riesenunterschied jetzt zu Adidas oder BMW, dass wir eben ein filialisiertes Geschäft haben, ja, und diese Unternehmenskultur hier 2200 Mal in Deutschland replizieren müssen. Also das ist eigentlich noch die viel größere Leistung, weil an einem Standort eine gute Kultur zu pflegen, ist gar nicht so schwer, glaube ich, wenn man hinschaut.
Das aber wäre jedenfalls an 2000.
Das zu replizieren, ist nahezu unmöglich, weil man natürlich bei so vielen Individuen auch immer welche dabei hat, die natürlich auch dann doch nicht so diese Werte und Unternehmenskultur leben oder sich auch in ihrer Biografie sich etwas verändert und das natürlich dann auf die Kollegen durchschlägt. Also wie gesagt, Hand ins Feuer kann man nicht für jeden legen. Das ist aber einfach bei der Unternehmensgröße so. Aber wir leben das glaubhaft vor und habe das erklärt, ne, dass das zum einen auch mit meinen eigenen Bedürfnissen zu tun hat, aber zum anderen halt auch, das ist einfach auch hier in der Firma doch auch der Wille da ist, irgendwie auch sich miteinander zu verstehen, zusammenzuarbeiten.
Ja, ich glaube, das ist ja auch tatsächlich ein riesengroßes Thema. Auch das Thema, was du gerade angesprochen hast, raue Leistung soll sich wieder lohnen. Auch unterschiedlich, ihr habt gerade eben, und das fand ich ganz interessant, auch BMW, Adidas, nur mal so dahingestellt, sind ja in maximalen Transformationsprozessen in den Industrien, in den unterschiedlichen Elementen. Was sind bei euch tatsächlich gerade die großen Herausforderungen, mit denen es am Ende Rossmann zu tun hat?
Also vielleicht nochmal ein Thema Unternehmenskultur nach außen tragen.
Ja,
wenn
super gerne.
Wenn ich einfach nochmal zwei auch. Sätze dazu sagen darf. Also was mich halt, erstmal fängt es, finde ich, ich habe wirklich einen sehr lebendigen Politikunterricht gehabt und wir haben auch zu Hause immer viel diskutiert und ich auch mit meinen Freunden. So, und wenn ich jetzt Unternehmer bin und du hast es auch dir nie verbieten lassen, dann fange ich ja nicht an, irgendwie jetzt mich als Manager zu betrachten und mich aus öffentlichen Diskussionen herauszuziehen. Ich finde das irgendwie, also würde auch mein, ich finde auch irgendwie meine Persönlichkeit nicht gerecht werden und mein Selbstverständnis überhaupt nicht gerecht werden, ja, und sich da auch so einengen zu lassen, dass man natürlich bestimmte Grundsätze der freien Meinungsäußerung, ja, berücksichtigen sollte, wie Fairness, ja, Anerkennung von wissenschaftlichen Erkenntnissen, auch Zurückhaltung. Und gut, jetzt könnte man bei dem Fall Tesla sagen, ja, warum habe ich mich da zurückgehalten? Ich habe ja nur gesagt, wir für Rossmann treffen die Entscheidung, diese Marke nicht mehr zu kaufen. Was andere machen, ist deren Bier. Das ist nicht meine Entscheidung. Ich habe gesagt, wer Tesla gerne hat, weil er das Design schön findet oder weil es schnell fährt, soll das ja weiterhin kaufen. Aber der Zusammenhang Umweltschutz und Tesla, das passt für mich eben nicht mehr zusammen. Und das ist eine Diskussionsanregung, dass das andere aufnehmen. dass das dann unter diesen ganzen Schreihälsen etwas untergegangen ist, okay, ich bin nicht derjenige, der die Diskussion lenken kann, aber ich wollte auf diesen Zusammenhang aufmerksam machen. Und bei den Olympioniken war mir auch wieder, also dass Deutschland sich da immer so kleinredet. Teilweise machen wir uns auch klein, sind wir auch dann in Anführungsstrichen klein, wenn wir nur 20.000 zahlen und Serbien zahlt 200.000 und Frankreich 80.000. Das ist natürlich nur ein Teil der Sportförderung in Deutschland, das ist mir klar, aber ich bin kein Sportförderungsexperte, aber das ist zumindest eine Facette des ganzen Dilemmas und auch des mäßigen Abschneidens, auch diese Prämien sind, das denke ich mal, das kann man so konzidieren.
Raul, der Skandal, dass die Sportler eine Goldmedaille kriegen und die müssen denn den Goldwert versteuern, also wo gibt's denn sowas? Ja, gönnen wir den Sportlern nicht ihren Erfolg und eine Medaille ist doch auch was Ideelles, ja. Das ist doch nichts, was
man
zum Pfandleiher bringt und sagt, jetzt gib mir mal Geld dafür. Ich glaube, das machen die wenigsten.
Ja. Ich würde sagen, also das hat mich persönlich erstmal wieder geärgert, aber ich denke, gutes Marketing ist auch immer ein bisschen zur Hälfte, dass man ein Stückchen weit auf die, auf die Schnauze schaut, ne? Über was reden die Leute? Was ist gerade Thema? Was ist auch vielleicht etwas politisch? Und wie gesagt, das bei Tesla war maximal persönlich motiviert. Bei der Olympioniken-Geschichte war natürlich zum einen, war ich von der Sache zu überzeugt, aber zum anderen habe ich auch gesehen, Mensch, ist eine Chance für Rossmann, sich da zu profilieren. Ne?
Naja. Ist ja, auch, wir dürfen nur eins nicht vergessen. Natürlich, Fußballer werden schnell Millionäre, wenn sie gut sind. Aber in wie vielen anderen Sportarten ist es halt mit dem Geld ein großes Problem, die Zeit zu investieren, die Zeit vielleicht auch Einschränkungen im Beruf damit in Kauf zu nehmen. Also dafür bekommen die Sportler auch für eine Goldmedaille, also denkbar wenig. Ne?
Aber es ist ja schlussendlich nicht nur der Sport, es sind Gesellschaftsthemen, es sind politische Themen, bei denen ihr beide euch ja auch wirklich traut, nach vorne zu gehen. Das ist ja am Ende auch schlicht und ergreifend ein Transportweg der eigenen Werte, der eigenen Verständnis. Ist das die Art und Weise, wie man dann tatsächlich nicht nur die 2200 Filialen erreicht, auch die Mitarbeiter, dass das nach innen wird, sondern halt auch die Marke Rossmann natürlich ein Stück weit prägt?
Herr Bergmann, unsere Philosophie ist ganz einfach, geht ganz schnell. Für uns ist Vertrauen das größte Kapital. Ob das jetzt Freundschaften sind, ob das Beziehungen sind, zu Mitarbeitern sind, Vertrauen. Und die Grundlage für Vertrauen ist Offenheit. Vielleicht auch Wohlwollen, vielleicht auch Sympathie für den anderen. Aber ohne Offenheit geht das nicht. So rumdrucksen und die halbe Wahrheit sagen, oder das will ich aber jetzt nicht. Oder was sagen manche Leute? Jetzt gebe ich was preis von mir. Ja, ich gebe doch nichts preis von mir, wenn ich was Persönliches erzähle, sondern das bin ich. Mhm. Und wenn Sie mir was von sich erzählen, geben Sie auch nichts preis, sondern das sind zwei erwachsene Menschen. Der eine erzählt das und der andere erzählt das und man schafft Vertrauen durch Offenheit. Mhm. Offenheit ist immer begleitet mit einem angenehmen Gefühl. Und ja, das ist unsere gesamte Philosophie, offen zu sein. Ja?
Findet ihr, dass andere Organisationen, andere Unternehmer, andere Familien auch in Deutschland lauter werden müssten?
Urteile ich nicht drüber, sage ich ganz klar. Also es ist wirklich eine persönliche moralische Entscheidung, sich zu positionieren. Und das können andere kopieren, übernehmen, sich inspirieren lassen oder auch lassen. Es ist wirklich, werde ich nie über jemand anders urteilen. Ich habe auch im Familienunternehmerkreis genau diese Diskussion. Ich sage, ich glaube, dass es wichtig ist, dass die politische Meinungsbildung in Deutschland nicht nur Politikern überlassen wird, dass sich auch andere Repräsentanten der Gesellschaft zu Wort melden. Und das vertrete ich, wenn ihr das anders seht, ist das für euer Bier ist vollkommen okay. Wir müssen auch nicht alle den Mund aufmachen, ja. Aber ich finde, es haben außerdem in letzter Zeit doch einige auch sich zu Wort gemeldet, von Herrn Wirth bis Herr Joe Kaser. Also es gibt schon ein paar Beispiele. Auch Berners und DM setzt sich sehr stark immer für das Thema.
Bruder Müller vom BASF, ganz klare Worte. Also es gibt schon ein paar. Es sind nicht nur, aber es sind zu wenig vielleicht, da gebe ich, aber es sind schon ein paar. Ja, Götz Werner hat sich auch immer.
Ja, und Werner, also auch der mit seinen Grundgesetzthematiken.
Hat er gut gemacht.
Finde ich auch immer alles, also das ist ein Vorurteil, dass sich Wirtschaft nicht mehr zu Wort meldet.
Vielleicht ist es eher so, und jetzt kommt eine Kritik von mir an die Medien, an die Journalisten. Früher wurde viel über psychosomatische Krankheiten erzählt, rauf und runter. Ja, welche Bereiche sind denn im Leben wirklich wichtig? Das ist der private Bereich Familie und natürlich auch der Bereich Arbeitswelt. Man könnte natürlich auch sagen, Universitäten, Schulen, kommen alles noch dazu. Aber wie viel psychosomatische Krankheiten gibt es, weil Menschen am Arbeitsplatz völlig frustriert sind, sich gedemütigt fühlen oder erniedrigt fühlen oder ungerecht angemacht fühlen. Wie viel, so. Deshalb ist das so wichtig, wenn ein Unternehmen eine gute Kultur hat, wo der Mensch auch sich als Mensch erleben kann. Und das ist bei uns, jeder Mensch wird bei uns gleichberechtigt geachtet, respektiert, achtsam behandelt. Das heißt nicht, dass man anderen Leuten nach dem Mund redet. Aber jeder Mensch hat ein Recht darauf, wenn er hier schon arbeitet und deutlich weniger verdient als zum Beispiel die Chefs oder die Vorgesetzten, dann hat jeder Mensch trotzdem Recht darauf, anständig behandelt zu werden. Und wenn das durchgängig gemacht wird oder von einer breiten Mehrheit, dann gibt es vielleicht auch weniger psychosomatische Krankheiten. Ich bin deshalb so engagiert, weil ich lese relativ wenig darüber, dass die Firma BMW Deutschlands bester Arbeitgeber ist. Oder der und der auch gut. Das ist interessiert irgendwo nicht. Aber psychosomatische Krankheiten, die sind wichtig. Aber die Ursachen, die muss man benennen.
Das ist ja am Ende ja eine total berechtigte, ich sag mal, Kritik. Wo schaut man hin? Welche Perspektive nimmt man am Ende auf die Dinge ein? Wenn wir so ein bisschen mal nach vorne blicken, was mich total interessiert, was ist die Vision von Rossmann? Also wenn, gibt es die, also was heißt überhaupt Vision? Das ist, finde ich, immer ganz, ganz interessant. Was ist der Plan 5, 6, 7 Jahre nach vorne gerechnet? Wo soll Rossmann, ich sag mal, sich hinentwickeln? Was ist da also momentan der?
Erstmal sehen wir ja, haben wir ja wirklich prosperierende Jahre hinter uns.
Absolut.
Und natürlich wird sich manches in Deutschland auch wieder beruhigen. Wir hatten ja diese Dreifachkrisen quasi gehabt, die aber alle drei quasi unser Geschäft zum Teil beflügelt haben, glücklicherweise beflügelt haben. Das wird sich wieder beruhigen, denke ich mal. Ja, also wir werden auch mal wieder in Deutschland kleinere Brötchen backen. Aber im Ausland sehen wir ja durchaus, dass die Drogeriemärkte noch lange nicht so repräsentiert sind, wie wir das gerne hätten. Da sind wir ja auch einige Schritte gegangen. Wir haben uns in Schweiz angekündigt, wir sind in Spanien aktiv. Es gibt aber auch Länder wie Türkei und Co., wo wir seit Jahren schon aktiv sind, aber noch weit hinter dem sind, was wir eventuell erreichen könnten. Also erstmal wird sich natürlich das Verhältnis verschieben, ne? Das muss man klar sagen. Also der Auslandsumsatzanteil wird immer größer werden am Gesamtkonzernumsatz. Nichtsdestotrotz werden wir uns in Deutschland mit bestimmten Themen auseinandersetzen müssen. Das ist demografischer Wandel. Ja, wir tun uns zunehmend schwerer natürlich, dann auch die Stellen überhaupt zu besetzen. Zum anderen kann es auch sein, dass wir wieder auch einen intensiveren Wettbewerb erleben, noch intensiveren Wettbewerb erleben, wenn das Wachstum ausbleibt. Mhm. Ja, weil das beflügelt immer erstmal die Auseinandersetzung. Und dann heißt es natürlich, effizient zu bleiben, wettbewerbsorientiert zu bleiben, gute Preise anzubieten. Sicherlich auch, und da gibt es verschiedene Antworten, ja. Zum einen auf der Fläche, ja, müssen wir produktiver werden, ja. Und das gelingt mittlerweile auch durch den Einsatz von immer mehr Automatisierung, ja. Also absolute Neuheit ist jetzt der Putzroboter, der bei Rossmann rumfährt, ja, in Anführungsstrichen, und der ist wirklich klug, also der kriegt das gut hin, ja. Aber den brauchen wir, der ist außer Not geboren, weil wir einfach in manchen Teilen Deutschlands keinen Facility Management mehr finden. Das geht weiter ja bis zur Self-Checkout-Kasse, den digitalen Etiketten und dann ganz vielen, das seht ihr nicht, aber prozessualen Themen, die im Hintergrund passieren, ja, wo auch viel Digitalisierung eine Rolle spielt. Das sind natürlich Themen, um produktiver und effizienter zu werden. Und auf der anderen Seite müssen wir natürlich gucken, dass wir ein attraktives Sortiment beibehalten, weil ich an sich davon überzeugt bin, dass stationärer Einzelhandel eine große Zukunft hat. Ja, natürlich wächst auch das digitale Geschäft, der E-Commerce, gar keine Frage. Aber weiterhin ist es so, dass der stationäre Einzelhandel im Drogeriegeschäft allen Unkenrufen zum Trotz, ja, ich habe diese Frage vor 10 Jahren schon beantworten müssen, absolut dominant ist und immer noch 95% circa des Umsatzes stationär passieren. Wenn man es realistisch betrachtet, es gibt Umfragen, die sagen, 5-10% ist online, das stimmt nicht, weil ganz viele Umsätze dazu gezählt werden, die gar nicht in unserem Geschäft zu finden sind, Apothekenumsätze etc., die für uns völlig irrelevant sind. Also stationäre Geschäft behält eine große Rolle, große Dynamik. Wir müssen effizienter werden und natürlich uns im Wettbewerb behaupten durch eine kluge Kundenansprache, ja, über unsere Rossmann-App beispielsweise, über Preise, Marketing, schöneres Ladenbild, wo wir jetzt auch investieren werden nochmal. Also all das, was wir auch vor 10 Jahren gemacht haben, aber das ist halt immer die kontinuierliche Verbesserung, die man gehen muss, ne? alles, was sonst noch kommt, weiß ich auch nicht.
Bisschen bleibt noch offen. Ja. Aber angesichts der demografischen Entwicklung, du hast es gesagt, also man findet immer weniger Personal, man hat große Herausforderungen, gerade was das Thema angeht. Und trotzdem wollt ihr wachsen, über 2200 Filialen in Deutschland. Da, glaube ich, wird auch noch mal die ein oder andere mit Sicherheit dazukommen. Ist es eine Vision, tatsächlich so einen vollautomatisierten, einen stationären Einzelhandel zu haben? Wäre das denkbar für euch?
Es ist auch aktuell kein Ziel, darauf hinzuarbeiten, weil man muss eben im Einzelhandel nicht First Mover sein. Das ist also wirklich ein Blödsinn, der da erzählt wird. Ja, dass man eine neue Technologie kommt und dann muss man gleich der Erste sein, der sie einsetzt. Ich erlebe noch viel zu häufig, dass, sagen wir mal, noch nicht mal die Brückentechnologien eingesetzt werden. Also nehmen wir mal das Thema Self-Checkout-Kasse. Ja? Mhm. In England massiv verbreitet gewesen und in den USA über viele Jahre, Jahrzehnte hinweg. In Deutschland hatte das niemand. Dann haben wir als Erster angefangen, als einer der Ersten im Drogeriemarkt, der Ersten, Lebensmittel waren wir die Zweiten, wenn man die dazu rechnet. Und jetzt sieht man natürlich, in welche Probleme man hineinläuft. Ne? Mhm. Höherer Diebstahl etc. Ja. Jetzt müssen wir mal wieder Antworten finden. Na gut, da kommt KI ins Spiel und andere Möglichkeiten. Also es ist immer ein Herantasten. Ja. Und woran man ja auch schon erinnern muss fast, ja, an die Diskussion autonome Stores. Ja, vor fünf Jahren autonom, alle Läden werden autonom. Ja, Amazon hat seine Projekte in London eingestellt. Ja, es gibt eigentlich mit einer kleinen Ausnahme niemanden, der eine dreistellige Anzahl an autonomen Stores betreibt auf der Welt. Das andere ist so ein Tante-Emma-Konzept. Also es gibt gar kein Need dafür, jetzt immer der Erste zu sein, der was ausprobiert. Anschauen, beobachten und gucken, wie passt es zu uns. Das ist unsere Maxima.
Ihr Lieben, ab 2025 gibt es beim Wirtschaftsversprechen Deutschland ein neues Format. Mein Quartal, meine Welt, deine Fragen. Einmal pro Quartal nehme ich mir jetzt die Zeit, um alleine vor das Mikrofon zu treten und gemeinsam mit euch auf die letzten Folgen zurückzublicken, aktuelle Themen aufzugreifen und, das Beste, eure Fragen zu beantworten. Denn mich erreichen immer mehr Fragen und es wird Zeit, diese auch mal wirklich gebündelt zu beantworten und sich dafür auch wirklich Zeit zu nehmen. Und egal, was ihr schon immer wissen wolltet. Persönlich, beruflich, visionär, alles ist erlaubt. Ob es um die Zukunft der Wirtschaft geht, um meine Arbeit als Keynote-Speaker oder um meine persönlichen Learnings aus dem Alltag, eure Fragen machen genau diese Session lebendig. Und natürlich gebe ich auch nochmal einen kleinen Ausblick, was in den nächsten Wochen auf euch zukommt, sei es im Podcast, wo ihr mich vielleicht auch live erleben könnt oder was es sonst noch Spannendes gibt. Deswegen sendet mir gerne weiterhin und vor allem jetzt auch eure Fragen, sei es per Mail, über Social Media, wherever, whatever. Ich freue mich riesig drauf. Lasst uns diese Folge und dieses Format, mein Quartal, meine Welt und deine Fragen zu etwas Besonderem machen. Bis ganz bald.
Kleine Anekdote.
Ja.
Ihr habt beide von Anekdoten angefangen. Vor 25 Jahren wurde ich von Journalisten gelöchert. Wann schalten Sie richtig auf online um und dass Sie alle online beliefern? Ich sage, das funktioniert nicht. Ich sage, es funktioniert nicht im Lebensmittelhandel. Ja, natürlich funktioniert das und so weiter. Jetzt ist 25 Jahre weiter. Sie kaufen Ihre Lebensmittel bei Aldi und Lidl und bei Edeka und Rewe ein, wie 99% aller anderen Menschen, weil in dem Moment, wo jemand bei Ihnen ein Pampers und die Flasche Bier an die Haustür bringt, dann ist es halt teurer. Mhm. Gut, das wollen auch manche Leute. Denen ist es dann egal, was es kostet. Aber fast 100% der Menschen wollen nicht 10% mehr bezahlen. Die wollen vielleicht auch Sozialkontakte haben oder die gehen an der Ecke noch einen Kaffee trinken, treffen sich mit ihrer Freundin und gehen dann zur Edeka oder zu DM oder zu Rossmann. Das hat sich nicht so verändert. Und ich habe gesagt, schauen Sie, wenn jemand ein T-Shirt für 9,90 Euro online verkauft, das in Indien für 90 Cent produziert wird, dann funktioniert das. Da sind ein paar hundert Prozent Aufschlag. Aber wenn wir ein Paket Pampers, wo wir eine Spanne von 6% haben, also der Unterschied zwischen Ein- und Verkauf ist 6%, dafür sollen wir das hier packen, dafür sollen wir das zu Ihnen nach Hause fahren. Das funktioniert alles nicht. Und das, was ich vor 25 Jahren immer wieder gesagt habe, da wurde ich so angeguckt, dass dieser, der Rossmann hat vielleicht auch nicht, der hat vielleicht auch nicht den Teller erfunden, der ist wohl ein bisschen doof. Aber die Wahrheit war, dass ich recht hatte.
Ja.
Ja?
Ne? Die Idee war ja damals zu sagen, so ein Amazon macht das nebenbei mit. Ah. Ne? Also das ist ja scheißegal, ob der Geld verdient damit. Der kann das nebenbei machen und im Gesamtkonzert verwurschtelt er das. Ja. Hat sich ja zum Teil auch bewahrheitet. Also bei Pampers Windeln zum Beispiel wird wirklich ein signifikanter Anteil online verkauft und niemand verdient damit Geld und er kann sich das erlauben und nimmt das immer wieder auch als Incentive da wahrscheinlich, um Menschen zu akquirieren. Aber wie gesagt, es hat sich nicht in Gänze durchgesetzt. Ne? Einfach weil's,
also im Lebensmittelhandel eigentlich kaum. Spannend ist, was wir in den letzten 25 Jahren gesehen haben. Dramatische Veränderungen, technologisch und so weiter. Aber manches Wichtiges, was zu unserem Leben mit dazugehört. Wenn wir einkaufen gehen, dann gehen wir zu Rossmann oder irgendwo hin oder so. Wir machen das, was wir vor 25 Jahren auch gemacht haben. Wir haben vielleicht heute eine Selbstbezahlkasse noch und wir haben ja in den ganz modernen Läden haben wir digitale Preise. Dann müssen die Mitarbeiter nicht mehr neue Preisschilder dran machen. Ist das alles digitalisiert? Also wir sind ständig dabei, uns zu verändern. Aber im Kern, wir gehen zum Einkaufen. Und ich bin mir noch nicht so sicher, wenn wir hier in 25 Jahren wieder sitzen. Für mich ist das kein Problem. 105 Jahre, das mache ich locker, ja. Martin Kind sagt immer, also den Tod lehnt er ab.
Ja, ja, das ist vollumfänglich.
Vollumfänglich, ja, genau. So, also, nein, es wird, manches wird sich noch dramatischer verändern, aber anderes wird auch bleiben, weil es keine Alternative dafür gibt. Ja.
Wenn wir so ein bisschen zum Ende kommen, ich finde das immer ganz interessant, gerade wenn man auch schon so lange am Markt dabei ist, aber auch sehr, sehr viele Sachen schon gesehen hat. Was waren eure ganz persönlichen Highlights die letzten 10, 15 Jahre? Was sind die Geschichten, die ihr immer gerne mitnehmt, wenn ihr irgendwo, wenn euch einer irgendeine Frage stellt, was ist eigentlich das, was dich irgendwie die letzten 10, 15 Jahre, wo hast du Inspiration gefunden? Was hat dich total bewegt? Welche persönlichen Highlights wären das?
Ganz schwierig, was ich eher, ich erlebe eher das Gegenteil, dass ich denke, Mensch, das ist ein Wahnsinns-Highlight und dann lebe ich 2 Jahre weiter ja, und denke, ach, das war ja auch da, ja, und dass man auch teilweise wirklich große juristische Vorgänge zum Beispiel hat, ja, wo wir entweder große Schadensersatzzahlungen zahlen sollten oder von anderen eingefordert hatten und so und dann vergehen ja 5, 6, 7 Jahre teilweise, bis sich das juristisch klärt. Und dann merkt man einmal irgendwann, wie egal das einem geworden ist, ja, was einen damals vor Jahren so unfassbar bewegt hat und aufgeregt hat, zeigt ja in Gänze, dass sich das Schiff in die richtige Richtung bewegt, ja, dass die Zahlen auch immer größer werden und das, was in der Vergangenheit, so, beantworte nicht deine Frage, aber es ist halt doch manchmal erschreckend, ne, wenn man zurückschaut und denkt, oh Gott, wie hat dich das damals geärgert?
Und wie klein ist es heute dann?
Und wie klein ist es dann heute geworden, weil es zum Glück weitergegangen ist, ne? Vielleicht fällt mir noch was ein, vielleicht hast du noch eine Anekdote.
Naja, eine Anekdote würde ich das fast nicht nennen. Ich habe in den letzten 6 Jahren eine Lebenserfahrung gemacht, die ich nie für möglich gehalten hätte. Ich habe tausende von Büchern gelesen, weil also neben Geld verdienen habe ich immer gern gelesen und auch gute Bücher gelesen. Aber dass ich selbst Bücher schreibe, das habe ich bis zu meinem 72. Lebensjahr nie gedacht. Dann kam meine Biografie raus. Das war ein sensationeller Erfolg. Etliche Wochen, Spiegelplatz 1 und. Und dann habe ich so viel berührende Briefe bekommen. Eine Frau hat mir geschrieben, also sie war ganz fest davon überzeugt, dass sie Selbstmord macht. Und dann hätte sie meine Biografie 3-mal gelesen. Und jetzt habt ihr wieder Mut zum Leben und so. Also sie kriegen auch, wenn sie, das kriege ich hier nicht, als wenn ich Seife und Zahncreme verkaufe, solche Briefe. Aber ich war in über 100 Buchhandlungen und habe Lesungen gemacht und so. Und unglaublich viel, auch manche kritische Feedback, aber unglaublich viel Positives. Dann kam, dass ich 14 Tage lang jede Nacht das Gleiche geträumt habe, dass die Großmächte zusammenarbeiten, aber nicht gegeneinander arbeiten. Dann entstand mein erster Thriller, Der 9. Abend des Oktopus, Riesenerfolg, über 500.000 Mal verkauft. Ich kannte ihn gleich in Südkorea, die Ausgabe, die habe ich hier. War kein großer Erfolg in Südkorea. Ja, aber das hat auch Wellen geschlagen. Und dadurch habe ich ganz neue Leute kennengelernt, Menschen aus den Feuilletons, der Zeitung, aus der Literatur. Es war für mich, also für so einen eingefleischten Kaufmann, so einen Drogisten, war das für mich eine ganz neue Welt, die ich mit großen, staunenden Augen wahrgenommen habe. Und das war für mich das Highlight der letzten Jahre. Und natürlich hat mich auch manches geärgert und manche, aber immerhin, der Oktopus ist jetzt über eine Million Mal verkauft. Hm. Ich war, wie immer, wenn ich in Weimar bin, im Hotel Elefanten, da komme ich rein und da sagt eine Mutter zu ihrer Tochter, guck mal, der Oktopus kommt. und das sind so, ich bin ja auch eitel und so. Ich habe alle Fehler, die andere Menschen auch haben, die habe ich auch, nur ungefähr doppelt so intensiv, ja. Also, aber denn, das sind so kleine, hat mich ja im Grunde genommen, hat das den kleinen, glatzköppigen Mann, hat er sehr erfreut, dass er so freundlich da empfangen wurde oder gesagt wurde. Also, das sind so Highlights, dass ich nochmal eine andere Welt kennengelernt habe. Denn natürlich sieht jeder Mensch, einer, der Schachspieler ist, Weltmeister ist oder irgendwas, der spielt den ganzen Tag nur Schach. Der sieht die Welt immer aus dieser Perspektive. Und so die Welt aus unterschiedlichen Perspektiven zu lernen im Laufe eines Lebens, ist ja auch ein großes Geschenk. Da bin ich dankbar für. Ist wirklich, also das war mein Highlight der letzten Jahre. Dass ich natürlich manche Vorteile hatte, dass ich die Bücher auch in eigenen Läden verkaufen konnte und so, klar. Oder dass ich mir erlauben konnte, Geld für Werbung auszugeben. Alles klar. Aber wenn Sie mal die über 10, 11, 12.000 im Netz, bei Amazon die Bewertungen lesen, die sind meistens, also gut bis sehr gut. Also wir haben jetzt bei dem neuesten Buch, Das dritte Herz des Oktopus, eine Bewertung von 4,3 bei Amazon. Das ist schon gut, dass die meisten.
Aber das Entscheidende ist doch, dass man sich öffnet und neue Resonanzräume entstehen. Ne? Und dass dann Menschen auch wieder was zurückgeben. Das ist das Schöne. Das passt auch zur Frage.
Dem habe ich nichts hinzuzufügen, euer Ehren.
Also ich glaube, und das ist auch so ein bisschen zum Abschluss, ich glaube, was man extrem merkt, ist, dass die Werte, die gesagt sind, natürlich auch teilweise nicht nur zwischen euch beiden da sind, sondern tatsächlich, dass sie wahrscheinlich ein großes Stück für den Erfolg dieser Firma auch beigetragen haben. Deswegen finde ich das total super und es waren auch echt einige, nicht nur spannende Anekdoten, sondern auch tatsächlich irgendwie wichtige Impulse dabei. Zu guter Letzt, um das Ganze nochmal aufzulösen, wir haben ja vorhin mit den zwei Anekdoten angefangen, das Thema Busenschnecke. Wahr oder falsch?
Das kann man, das kann sich kein Mensch so schnell ausdenken. Unmöglich.
Rossmänner lügen nicht.
Also ist auch bestätigt worden.
Das ist das Einzige, was gelogen war.
Absolut, das hat auf jeden Fall nochmal hervor und reingepasst. Ich sag danke, dass ihr dabei wart, dass ihr auch euren Blick auf die Dinge, aber auch vor allem wie eine gute Nachfolge, aber vor allem eine gute Beziehung, nicht nur in der Firma, sondern auch privat aussehen kann, mit uns geteilt habt. Danke dafür und ich wünsche uns allen einen schönen Abend. Dankeschön.
Vielen Dank.
Tschüss.
Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten.